Und damit herzlich willkommen zu den Mediennews für den 8. August. Wir blicken heute auf eine Klage, und zwar von Digital Courage gegen den Staatstrojaner. Außerdem haben wir hier einen Nachtrag zur Razzia gegen den Verein Zwiebelfreunde. Und im Tweet der Woche blicken wir auf Self-Care, das ja eine radikale politische Handlung sein kann. Oder ist es vielleicht doch ein Label, um Gurkenmasken zu vermarkten? Darum geht es hier in den Mediennachrichten. Allerdings zunächst der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Die konservative Verschwörungstheoretiker-Show Infowars von Alex Jones wird von vielen Internetplattformen entfernt. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach sei die Show Infowars immer wieder in der Kritik gewesen, weil in ihr Falschmeldungen verbreitet werden sowie zu Gewalt aufgerufen werde. Der Moderator der Show, Alex Jones, gilt als Amerikas größter Verschwörungstheoretiker. Die Show wurde bisher sowohl auf der eigenen Webseite als auch auf vielen anderen Plattformen verbreitet. Allerdings wurden nun die entsprechenden Inhalte sowohl von Facebook als auch von Apples Podcast-Plattform iTunes und von Spotify gelöscht. Als Begründung für die Löschung gab Facebook an, es gebe bei Infowars gewaltverherrlichende und menschenverachtende Inhalte. Auch auf YouTube und Pinterest wurden die Sendungen gelöscht. In einem symbolischen Akt entfernte auch YouPorn Inhalte von Alex Jones von seiner Website. Auf YouPorn werden wegen geringeren Urheberrechtskontrollen auch nicht pornografische Inhalte hochgeladen. Die Seitenbetreiber begründen das Sperren der Inhalte von Infowars mit der Solidarität mit den anderen Firmen, YouTube, Spotify und Facebook, gegen Hass. Damit bleibe als großes soziales Netzwerk nur noch Twitter übrig. Twitter verkündete allerdings in einer Stellungnahme, dass Infowars nicht gegen Twitters Richtlinien verstoße. In Großbritannien müssen Breitbandanbieter realistische Internetgeschwindigkeiten angeben. Darüber berichtet Which.uk. Nach einem Beschluss der Advertising Standards Authority im Mai müssen Breitbandbetreiber nun Durchschnittsgeschwindigkeiten bei den Stoßzeiten angeben, wenn sie ihren Internetanschluss bewerben. Zuvor konnten Breitbandanbieter mit Maximalgeschwindigkeiten werben. Nach den neuen Regelungen müssen nun wenigstens die Hälfte der Kunden die beworbenen Geschwindigkeiten erhalten. Durchschnittlich seien seit Mai die beworbenen Internetgeschwindigkeiten in Großbritannien um rund 10% gefallen. Die Seite Which.uk hatte 2013 selber in einer Kampagne realistische Geschwindigkeitsangaben von Breitbandanbietern gefordert.
So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Der Verein Digital Courage hat in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht diese Woche Verfassungsbeschwerde gegen den sogenannten Staatstrojaner eingereicht. Der Staatstrojaner wurde mit einem Gesetz von 2017 eingeführt. Dieses Gesetz erlaubt dem Staat die Installation von sogenannten Trojanern zum Auslesen von Kommunikation und gespeicherten Inhalten durch die Polizei auf allen Kommunikationsgeräten. Dagegen regt sich nun Widerstand von Digital Courage, aber auch weiteren Einzelpersonen, die gemeinsam diese Klage nun eingereicht haben. Wir hören einen Kommentar von Elli dazu.
Das Perfide an diesen Trojanern, gegen die wir klagen, ist, dass sie nicht nur gegen ganz erhebliche Verbrechen wie vielleicht die Pläne, dass jemand einen Terroranschlag vorhat, eingesetzt werden, sondern gegen ganz banale Dinge wie zum Beispiel gegen Schlepper oder gegen bandenmäßigen Fahrraddiebstahl. Schon bei diesem Verdacht darf also diese Spähsoftware auf Geräten aufgebracht werden. Und dass zum Beispiel ein Strafverteidiger Kontakt hat mit Leuten, die da verdächtigt werden, das ist offensichtlich. Der Autor Marc-Uwe Kling, da kommen wir auch ein bisschen wieder zu den Hausdurchsuchungen. Bei dem ist ja allgemein bekannt aus den Känguru-Chroniken und aus dem Känguru-Manifest, aus seiner Trilogie, dass er mit einem kommunistischen Känguru zusammenwohnt. Das kommunistische Känguru will natürlich den Staat umstürzen. Und ja, da steht es natürlich zu vermuten, dass der Mitbewohner direkt mitüberwacht wird. Zum Beispiel bei unseren Vorsitzenden Renat Hangens und Padelun gab es in der Vergangenheit Hausdurchsuchungen. Wir betreiben hier einen Tor-Exit-Knoten, also für das Tor-Netzwerk, das Browser-Netzwerk. Und da wir in den letzten Wochen zum Beispiel gesehen haben, dass gegen Netzaktivisten auch Hausdurchsuchungen durchgeführt werden, steht zu vermuten, dass auch die Beschwerdeführer eben von dieser staatlichen Schadsoftware betroffen sind.
So beschreibt und begründet Kerstin Demuth von Digital Courage den Grund für die Allianz aus Netzaktivistinnen, Anwälten und dem Autor Marc-Uwe Kling, die gegen den sogenannten Staatstrojaner eine Verfassungsbeschwerde eingelegt haben. Der Staatstrojaner ist eine Software, die auf Computern oder Smartphones installiert werden kann und Daten abgreift. Damit können Ermittlungsbehörden, also verschiedene Polizeien, auch zwischen den Geräten verschlüsselte Nachrichten über Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp mitlesen. Digitalcourage hofft, mit der Verfassungsbeschwerde gegen die Staatstrojaner auch bundesweit etwas zu bewirken.
Wir glauben, dass das eine große Signalwirkung hat. Also gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Verschärfungen von Polizei- und Geheimdienstgesetzen in den Bundesländern ist das ganz wichtig, gerade solche Initiativen zu unterstützen, weil das nämlich eben nicht eine Kleinigkeit ist, die uns mehr Sicherheit bringt, sondern das ist ein ganz massiver Eingriff in unsere Grundrechte, zum Beispiel auf das Fernmeldegeheimnis, auf das Recht auf Privatsphäre. Bei so einer Online-Durchsuchung beispielsweise könnte die Polizei sogar das Mikrofon und die Kamera von meinem Handy oder meinem Laptop anschalten. Und was da dann noch nicht mitgehört werden kann, da fällt einem fast nichts mehr ein.
Die Regierung und die Behörden begründen den Einsatz und die Einführung von Staatstrojanern mit dem Vorgehen gegen Terrorismus und damit, dass Verschlüsselung die Ermittlungen behindere. Eine recht absurde Argumentation, alles nach der Vorstellung, dass Menschen, die nichts zu verbergen hätten, auch nichts verbergen dürften. Das ignoriert den Grundsatz der Rechtsprechung und den Grundsatz der bürgerlichen Rechte wie dem Fernmelde- und Postgeheimnis. Denn diese Rechte wurden durch zum Beispiel die Französische Revolution und die Deutsche Revolution 1918 erkämpft, um den Bürger vor der Willkür des Staates zu schützen. Diese Grundrechte abzubauen und zu ignorieren, sei es durch Staatstrojaner auf Bundesebene oder durch neue Polizeigesetze auf Landesebene, das bedeutet, Willkür wieder zuzulassen und den Kern des Rechtsstaats anzugreifen.
Und das andere ist, dass das auch eine Konsequenz für die Gesellschaft hat. Wenn ich nicht weiß, ob ich überwacht werde, dann verhalte ich mich anders. Dann verhalte ich mich weniger frei und ungehemmt, sondern ich habe dann Angst, dass ich mich durch irgendwas, was ich tue oder sage, verdächtig mache. Und dieser Chilling-Effekt zerstört uns ganz viel an gesellschaftlichem Fortschritt und auch Vertrauen.
Das führt mitunter dazu, dass Menschen sich aus Angst nicht weiter politisieren oder politische Aktivitäten einstellen. Wer gegen Staatstrojaner oder Polizeiaufgabengesetze klagt oder davon betroffen ist, der muss viel Zeit und Geld investieren, um Prozesse führen zu können. Diese Aufrüstung der Überwachung durch Staatstrojaner und Polizeigesetze ist ein Frontalangriff auf unsere Grundrechte. Gegen diesen Angriff müssen wir uns organisieren, um diese Gesetze in Zukunft nicht nur zu stoppen, bevor wir gegen sie klagen müssen, sondern auch diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die diese Gesetze schreiben und durchführen, deren politische und ökonomische Macht dadurch gesichert wird.
Ein Kommentar von Elli, und zwar zu der Klage, die nun vom Verein Digital Courage eingelegt wurde vor dem Bundesverfassungsgericht, hat also der Verein Digital Courage und Einzelpersonen eine Beschwerde gegen den Staatstrojaner eingereicht. Der Ausgang der Beschwerde könnte bundesweite Auswirkungen auch für die Polizeigesetze der Länder haben. Wir blicken nun in den Mediennews auf etwas, was schon länger zurückliegt. Auf Betreiben der Generalstaatsanwaltschaft München haben Polizisten vor etwa einem Monat die Räume des Vereins Zwiebelfreunde und die Wohnungen der Vorstandsmitglieder des Vereins in mehreren deutschen Städten durchsucht. Dabei wurden unter anderem mehrere Rechner, Festplatten und Handys beschlagnahmt, aber auch Spenderdaten. Die von den Durchsuchungen Betroffenen gelten als Zeugen in Ermittlungen gegen unbekannte Autoren eines Blogs, auf dem zu Protesten gegen einen AfD-Bundesparteitag aufgerufen worden sein soll. Die Ermittler stützen sich alleine auf die Tatsache, dass die Autoren dafür eine E-Mail-Adresse des E-Mail-Anbieters RiseUp genutzt haben, um die Zwiebelfreunde für diesen Anbieter Spenden sammeln. Ralf berichtet hier über das doch recht eigenartige Vorgehen der Behörden.
Und hier ist unser Lagerregal, da haben verschiedene Mitglieder alle möglichen.
Moritz Bartel steht im Open Lab in Augsburg, einem Treffpunkt für Hacker. Es ist ein großer Raum mit viel Computerzubehör in Regalen. Hier war Bartel am 20. Juni mit der Polizei, um seinen Computer zu holen. Der Informatiker gehört dem Vorstand des bundesweiten Vereins Zwiebelfreunde an, bei dem gleichzeitig auch in Dresden, Berlin und Jena Durchsuchungen stattfanden. Als Bartel mit seiner Kiste nach draußen wollte, nahm der Fall eine neue Wendung.
Und im Rausgehen ist einer der Beamten aufgefallen, wir haben da so ein Whiteboard hier, dass auf dem Whiteboard eine chemische Formel stand.
Wegen der chemischen Formel und einiger Chemikalien, die in dem Bastelverein herumstanden, verbrachte Bartel den Großteil des Tages im Polizeigewahrsam. Im Open Lab brach die Polizei die Schränke auf, ohne nach einem Schlüssel zu fragen, erzählt er. Eine Liste der beschlagnahmten Gegenstände fehle bis heute. Das ursprüngliche Verfahren richtet sich gegen die Internetseite Augsburg für Krawalltouristen, die zu gewalttätigen Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag aufrief, der 10 Tage nach der Razzia stattfand. In Sachen Open Lab ermittelt die Polizei in diesem Zusammenhang immer noch wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Doch schon der Ursprung der bundesweiten Razzia war seltsam, denn der Verein Zwiebelfreunde hat mit dem Gewaltaufruf nichts zu tun.
Wir als Verein, als Zwiebelfreunde, verwalten Projektgelder aus verschiedenen Quellen und für verschiedene Projekte in dem Bereich Anonymität im Internet. Das bekannteste Projekt ist das Tor-Projekt.
Für das in den USA beheimatete Kollektiv Rise Up führt der Verein das offizielle europäische Spendenkonto und wickelt ein paar Zahlungen ab. Rise Up bietet kostenlose E-Mail-Postfächer an, ohne Daten zu erheben. Und eine Rise Up E-Mail-Adresse stand als Kontakt in dem Internetauftritt, gegen den sich das Verfahren richtet. Deshalb der Schlag gegen die Zwiebelfreunde. Verantwortlich ist die Generalstaatsanwaltschaft München, denn bei ihr ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus angesiedelt. Die Auszüge des Spendenkontos hat sie sich von der Bank geholt. In dem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts München gegen Moritz Bartel geht es darüber hinaus um, Zitat, Nutzerdaten von Personen, die Rise Up in Anspruch nehmen. Damit haben die Zwiebelfreunde aber offensichtlich nichts zu tun. Doch das ist nicht alles.
Wir haben alle unsere Unterlagen beschlagnahmt. Also da sind Mitgliederlisten, Konten, die für andere Projekte genutzt werden, Quittungen und so weiter. Wir haben momentan gar nichts.
Der Durchsuchungsbeschluss hält aber klar fest, dass nur Gegenstände mit Bezug auf das laufende Jahr mitgenommen werden sollen. Deshalb bezeichnet der Anwalt der Zwiebelfreunde die Beschlagnahmungen in einem Fax an die Staatsanwaltschaft vom 3. Juli als offensichtlich grob rechtswidrig. Die Behörde teilte dennoch am Donnerstag auf Anfrage mit, Zitat, es gibt keine Anhaltspunkte für rechtswidriges Verhalten der Polizei bei den Durchsuchungen. Sie hat aber immerhin einen Stopp der Auswertung angeordnet, bis ein Gericht darüber entschieden hat. Es geht nicht zuletzt auch um Daten von Menschen, die an Anonymisierungssoftwares wie Tails arbeiten und das über die Zwiebelfreunde abrechnen, hält Moritz Martel fest.
Und diese ganzen Quittungen waren in einem feuerfesten Safe, den die Polizei geöffnet hätte, wenn wir nicht die es rausgerückt hätten. Und das sind natürlich hochsensible Aktivistendaten. Das betrifft Leute aus verschiedenen Ländern, aus den USA, aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland, die jetzt sozusagen davon ausgehen müssen, dass ihre Identität polizeibekannt ist.
Bartel kann sich vorstellen, dass es von vornherein um diese Daten ging. Eine ähnlich seltsame Polizeiaktion gab es am 4. Juli in Dortmund. Dort ging es um einen Server eines kleinen Anbieters, der in einem Projekthaus ein Büro hat, wie Konstanze Kurz erzählt, Sprecherin des Chaos Computer Club.
Da hat man quasi wegen eines bestimmten Rechners, den man beschlagnahmen wollte, das gesamte Haus durchsucht, alle anderen Vereine, und dazu gehörte auch der Chaos Computer Club. Man ist mit brachialer Gewalt da vorgegangen. Ja, man hat da sich eine halbe Stunde lang an Stahltüren abgearbeitet, hat die Feuerwehr gerufen.
Laut dem Wissenschaftsladen Dortmund, gegen den sich die Durchsuchung richtete, brach die mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizei 5 Türen auf und nahm statt eines Servers 4 mit. Menschen in anderen, eigentlich nicht betroffenen Büros seien festgehalten worden, ohne nach außen kommunizieren zu dürfen. Zudem sei die zuständige Anwältin zunächst nicht ins Gebäude gelassen worden. Gehörte der Server der Telekom, würde so etwas nicht passieren, sagt Konstanze Kurz. Sie sieht eine lange Tradition solcher Repressionsmaßnahmen gegen politische Projekte.
Ich glaube schon, dass es eine Form von struktureller Repression gibt, die man thematisieren muss.
Kurz und Bartel berichten, dass sich viele politisch aktive Menschen nun Gedanken über ihre Rechte machen, ihre Daten besser verschlüsseln und sich Telefonnummern von Anwältinnen und Anwälten zurechtlegen. Einige zeigen sich demnach eingeschüchtert und fahren ihr Engagement zurück, um ihre Familien und ihre berufliche Tätigkeit zu schützen. Viele andere lassen sich aber nicht abschrecken.
Ralf Hutter war das über ein Vorgehen der Behörden, welches Netzaktivisten, aber auch Journalisten einschüchtern soll. Ein Rückblick und ein Nachtrag zur Razzia gegen den Verein Zwiebelfreunde in Augsburg, Dresden, Berlin und Jena war das hier in den Mediennews, in denen wir jetzt hier gleich den Tweet der Woche hören. Es geht im Übrigen um Selfcare.
Tweet der Woche. Trari trara, der Tweet ist da, der Tweet der Woche, Empfehlungen bzw. Nachlesenswertes vom Kurznachrichtendienst Twitter. Und in dieser Woche wollen wir uns beschäftigen mit einer kleinen Tweet-Kette von Yvette Dion. Die findet ihr auf Twitter unter dem Handle @freeblackgirl und die hat das folgende geschrieben.
A reminder.
Self-care is not necessarily about taking baths or getting pedicure or going on vacation. It's a set of habits and routines that are cultivated to preserve mental, emotional, and spiritual health. Don't let capitalism fool you into thinking otherwise. Self-care for me is therapy, setting really strict boundaries about my time and who I share my time with, and listening to my body. It is saying no when I want to say no, and only saying yes when I feel really compelled to. Self-care should be individualized. What do you need? Your self-care won't look like my self-care or the self-care that's peddled through perfectly curated Instagram feeds. Take care of yourself, however that looks for you. You are no good to other people when you are not good to yourself. Anyway, here's an interview I did with Bitch in 2016 about the necessity of self-care for women of color and black women.
Ja, und in dieses Interview, das sie da gegeben hat für bitchmedia.org, in das Interview wollen wir jetzt einfach mal reinhören und uns davon einen Ausschnitt gönnen.
So you started out your article, Yvette, with a quote from Audre Lorde, the black feminist theorist and activist, of course. And she once wrote about how self-care is not self-indulgent. Instead, that self-care is self-preservation and also an act of political warfare. That's such a powerful line. And I'm hoping you could tell us what that quote means to you and why you think it's important.
I think it's especially important because black women are often the pillars of their community, literally. Where we're tasked with taking care of everybody in our families, taking care of people who are not in our families but are in our villages. And we're often given the messaging that taking care of ourselves is selfish and that putting ourselves first takes away from the community. And so when I read Audre Lorde's quote and when I actually use it on social media and just in my everyday life, is that taking care of myself should be a priority. That there is nothing wrong with putting myself first and making sure that I am healthy because I am no good to anybody else when I am not good to myself.
And how do you feel like self-care is particularly a radical act and not something that's just like, oh, a normal fact of life?
Because ordinarily, particularly for black women, we don't have time to take care of ourselves. Many of us are poor. Many of us are working ourselves into graves, early graves particularly. And many of us put everybody before ourselves. So standing and saying that I matter and I'm important and that taking care of myself is important is a radical act because so often we're expected to take care of everybody else, that we're supposed to come last, almost as if it's a familial expectation. And so saying that I matter, that I come first, that what I need and what I want matters, I think is a radical act because it goes against everything that we've been conditioned to believe.
Yeah, and there's another part of that quote talking about self-care being self-preservation and survival. How do you see self-care as being tied to survival?
Because health, particularly chronic illnesses like obesity, like heart disease, like diabetes, are killing black women in droves. And so when we say that our health matters and that we want to live as long a life as possible through self-care, it means that we're going to the doctor. It means that we're going to the gym. It means that we're eating healthier if that is what it takes to preserve our health. It's all about putting your health first. So whatever that looks like, whether it's making sure that you get annual pap smears or making sure you have physicals just because, that is literally a matter of life and death in extending your life.
There's a lot of strength in community. You know, communities raise children, communities, we pour a lot of ourselves and our energy into communities for a reason. And there's a lot of strength and power there. And that's really important to respect and recognize and appreciate. But so how is self-care not like being selfish? How is self-care actually like positive for communities?
I actually recently watched a Facebook video that featured actress Jada Pinkett Smith, her mother and her daughter Willow Smith. And she asked her, how difficult is it to be a wife and a mother and to balance that out? And Jada Pinkett Smith basically said something that mirrors how I feel about self-care. You cannot be good to other people if your health is declining. You cannot be good to other people if you're miserable. You cannot be good to your children if you have them, to your spouse if you have one, to your job and your career if you are not emotionally and mentally and physically healthy. So prioritizing self-care and prioritizing health allows you to be a better member of your community. And I think that is especially important for Black women when we take on so much of other people's loads, that we make sure that we are also healthy too.
I'm wondering, do you feel like this is a generational shift? I mean, if you first started hearing the concept self-care in grad school, I feel like I didn't hear the word self-care until after I graduated from college. Is this something different than what our parents' generation was doing? Or has this concept always been around, but it had a different name?
I think it's both. It's a both and question. I think that self-care is not a new tactic. I think also that younger women have more options, right? Whereas my ancestors, my grandmother, my great grandmother had to work, where, you know, when I was considering a career shift, my grandmother was adamantly opposed to it, because she comes from a generation where you stay at a job for 20 or 30 years and then you retire, and then you spend the rest of your life in retirement after having served at that one job for 20 or 30 years. So I think self-care has always existed, maybe in different forms. You know, my mother has always been a person who takes an hour away from everybody a day just to soak in the bathtub and read. So that's an act of self-care. But for us, and when I say us, I mean younger women, are making it a priority. And not only making it a priority in our own lives, but also encouraging other young women to do the same. And I think that is where the shift comes in.
That was writer Yvette Dion. You can follow her on Twitter at Free Black Girl.
Selfcare also als eine wichtige, eine radikale politische Praxis, auch und gerade natürlich für Frauen und insbesondere für schwarze Frauen. Das ist das, was sie da postuliert und wo sie sich in ihren Gedanken auf Audre Lorde bezieht. Audre Lorde, die Selfcare nicht einfach nur als politisch bezeichnet, sondern als einen Akt politischer Kriegsführung. Political Warfare ist das Wort, das sie verwendet. Wenn wir jetzt auf die Tweets von Yvette Dion zurückkommen, dann ging es da ja vor allem auch nochmal darum, dass Selfcare eben nicht Konsum bedeutet. Und da verlinkt sie auch noch einen Artikel. Und genau in diesem Artikel geht es eben darum, wie YouTuberinnen mit den psychischen Problemen oder auch einfach den Selfcare-Bedürfnissen von Menschen kapitalisieren, wie sie daraus Kapital schlagen und versuchen, Produkte und Konsum zu vermarkten. Da wird Intimität vorgetäuscht, also in diesen YouTube-Videos, da sitzen wir plötzlich mit einer Person scheinbar ganz intim zu Hause auf dem Sofa oder sogar auf der Bettkante, Hintergrund, gedimmte Beleuchtung, und die Person erzählt uns aus nächster Nähe von ihrer Depression beispielsweise und wie sie manchmal nicht aus dem Bett kommt und was ihr dann hilft, und dann folgen in den nächsten Minuten zahlreiche Empfehlungen für Schaumbäder, für Gesichtsmasken, für Make-up, für Haarpuder sogar, was nicht alles hilft gegen Depressionen. Und das ist natürlich Unsinn, und die Frage auch, inwiefern sie überhaupt kompetent sind, zu solchen Mental Health Bedürfnissen Auskunft zu geben. Und am Ende ist es ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn Leute, die tatsächlich mit psychischen Problemen hadern und zu tun haben, glauben, dass es hilft oder heilt, wenn sie jetzt eine besondere Kerze anzünden oder ein Schaumbad nehmen. Was an dieser Sache noch ganz interessant ist, ist, dass es hauptsächlich junge Frauen sind, deren Channels diesen Content also bringen zum Thema Mental Health und Self-Care, und dass hier diese jungen Frauen anderen jungen Frauen sehr viel empfehlen: Wenn es dir schlecht geht, dann zieh dich nach innen zurück und mach etwas, das deinen Körper nach außen besser aussehen lässt. Und das ist natürlich auch, wenn wir es politisch analysieren, ganz interessant. Denn das ist die eine Form von Self-Care, die ganz und gar nicht radikal ist und die auch ganz und gar nicht eine politische Kriegsführung, also Political Warfare, ist, wie Audre Lorde das im Sinn hatte und wie Audre Lorde das beschrieben hat. Denn der Rückzug ins Ich und das anschließende sich darum kümmern, dass man ansehnlich für den von außen gerichteten Blick sei. Das ist unpolitisch as fuck und ist auch genau das, was ja sowieso als Anforderung immer wieder an Frauen gerichtet wird, nämlich finde mit deinen Bedürfnissen auf keinen Fall statt. Wenn du irgendwelche Bedürfnisse hast, dann zieh dich nach innen zurück, klär das mit dir selber, klär das im privaten Raum, aber geh damit auf keinen Fall nach draußen. Und dabei wäre gerade dieses nach draußen gehen ein wahnsinnig politischer Akt. Es ist also Selbstüberwachung, Selbstdisziplinierung und nach innen Gewandtheit, die da von jungen Mädchen und Frauen verlangt wird. Und damit wird dem ganzen Thema der Self-Care, wo ja auch dahinter steckt, warum benötige ich überhaupt diese Self-Care, warum bin ich denn so ausgebrannt, diesem Thema wird jedwede politische Dimension genommen. Um nicht ganz so negativ zu enden in diesem Tweet der Woche, möchte ich dann doch noch eine Empfehlung geben. Eine Empfehlung dahingehend, wie Self-Care vielleicht auch aussehen kann, beziehungsweise wer an dieser Stelle weiterhelfen kann mit dem Thema Self-Care und wie Self-Care tatsächlich radikal und politisch gedacht werden kann. Es gibt eine Gruppe, ein Berliner Kollektiv, die arbeiten sehr viel zu Self-Care und Aktivismus und Empowerment. Und geben immer wieder Workshops, gerne mit dem Thema Self-Care im politischen Alltag oder Self-Care und Aktivismus. Ich habe selber auch schon solche Workshops besucht. Die Rede ist von Life's a Beach. Die findet ihr auf livesabeach.blogspot.de. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ein ganz interessanter Blog und vor allem eben auch super interessante Workshops, wenn ihr zufälligerweise mal da in der Nähe seid oder wenn ihr sie vielleicht auch mal nach Halle holen wollt. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Und Lives a Beach, das vielleicht noch, die schreiben über sich selber. Wir sind ein kleines, queeres und gewaltfreies Kollektiv und wir sind und denken und fühlen ziemlich vieles. In unseren Workshops sind Selfcare, Empathie und Kommunikation wichtige Themen. Das heißt, wir möchten unsere Bedürfnisse kennenlernen und Strategien zur Erfüllung derselben finden, die sich rundum gut anfühlen und weniger mit Unterdrückung zu tun haben. Daneben ist es uns ein großes Anliegen, Ausschlüsse und Privilegien zu reflektieren, Räume für Empowerment zu öffnen oder Ideen für Verbündetenschaft zu diskutieren. Wir glauben daran, dass keiner frei ist, solange nicht alle frei sind und denken daher, dass gesellschaftliche Veränderung und Gesellschaftskritik bei uns selbst anfängt. Wir möchten herausfinden, welche Muster, Gedanken und Ismen in uns stecken, um konstruktiv mit ihnen umzugehen. Dabei ist es uns wichtig, einfühlsam mit uns und anderen in Kontakt zu treten. Schuld, Scham und Gewalt sind für uns ein Teil einer unterdrückenden Gesellschaft. Wir haben keine Lust, davon etwas in unseren Beziehungen mit anderen oder uns selbst zu tragen. Wir glauben, dass unsere Art, Beziehungen zu gestalten, verdammt politisch ist und möchten diese nach unseren Wünschen und Werten gestalten. So viel vielleicht aus der Selbstvorstellung von Life's a Beach, einem queeren Self-Care, Radical Self-Care Kollektiv aus Berlin. Und damit genug zum Tweet der Woche. Diesen könnt ihr im Übrigen nachlesen. Das waren Tweets von Yvette Dion, also @freeblackgirl. Und da verlinkt sind auch die beiden Artikel, sowohl der Artikel über Audre Lordes Self-Care-Konzept bei Bitch Media, als auch der Artikel darüber, wie YouTube-Stars Kapital schlagen aus der Self-Care-Idee und sie dabei entpolitisieren. Den findet ihr bei BuzzFeed News. Die Links zu den beiden Artikeln findet ihr bei den Tweets von @freeblackgirl.
Und mit dem Tweet der Woche enden unsere Mediennachrichten für den 8. August. Ihr könnt sie wie immer nachhören auf freie-radios.net und auf radiokorax.de. Und bis zur nächsten Woche.